Gut, dann begrüße ich Sie zur heutigen Sitzung. Ich habe ganz zu Beginn eine kurze Ankündigung. Nämlich findet vom 4. bis 5. August eine Tagung statt zum Begriff des Geistes. Und ich lasse auch mal ein Zusatz. Also wenn Sie sich dafür interessieren, gehen Sie einfach mal hier auf die Adresse www.aktualitätdesgeistes.de und Sie können das Programm einsehen und Sie können sich auch anmelden. Bis zum 1. August. Also wir haben ganz bekannte Referenten zum Begriff des Geistes, zum Beispiel bei Fichte, bei Hegel natürlich, aber auch bei Nietzsche und bei Cassirer. Und bei Dorn. Genau. Schauen Sie einfach mal rein. Würde mich freuen, wenn Sie sich anmelden würden. Bis 1. August ist das möglich. So, als nächstes, heute machen wir ein bisschen was anderes. Sie kennen alle Philocast, Sie sind alle Abonnenten von Philocast. Und wir machen jetzt Folgendes: Wir schauen uns jetzt mal hier heute eine Sendung an, nämlich über die Frage, was ist eigentlich eine Person? Da habe ich ein Video und das schauen wir uns jetzt einfach mal hier in aller Ruhe an.
Hi Jörg, Marcel. Servus. Ja, schön, dass du da bist. Heute beschäftigen wir uns mit dem Begriff der Person. Kannst du uns sagen, was Person eigentlich bedeutet?
Das Wort Person. Das ist ursprünglich so viel wie die Rolle, die jemand einnimmt, in einem Theaterstück zum Beispiel. Und später hat man dann diesen Begriff übertragen auf die Gesellschaft, also auf die Rolle, die ein Mensch in einer Gesellschaft spielt, im Theaterstück.
Okay,
dann und mit der Zeit hat sich dann herausgebildet, ein Begriff des Individuums, des unverwechselbaren Individuums. Du bist eine individuelle Person.
Also auch verkoppelt mit Charakterisation.
Genau, das hat immer mehr Bedeutung gewonnen, diese Individualität, die jeder Mensch hat.
Gut, dann würde ich dich gerne bitten, ein paar klassische Theorien über Personen, über Personen zu erläutern.
Also wenn wir mal beginnen, so mit Anfängen der Person, da steht ganz am Anfang der Theologe und Philosoph Boethius, der Spätantike, und der hat eine sehr, sehr wirkmächtige Definition der Person gegeben. Ich lese mal vor, was er sagt. Er hat gesagt, Person ist einer verständigen Natur unteilbar, Substanz, teilisch als das naturrelationabiges Individua substantia. Es geht also darum, dass eine Person eine Substanz ist, also eine individuelle Substanz, ein individuelles Ding, könnte man sagen, was ganz klar zu Typs von Entitäten, der das sowohl Prädikate, Bewusstseinszustände zustellen, als auch Prädikate, die Körpereigenschaften bezeichnen, für ein einzelnes Individuum dieses besonderen Typs gleichermaßen anwendbar sind. Jetzt kritisiert Kämpfen diese Ansicht von Personen, das sagt die Frau vor, und gibt es jedoch neben Personen auch viele andere Entitäten, die sowohl mentale wie physische Eigenschaften haben, zum Beispiel Tiere. Ja, Tiere haben auch mentale Eigenschaften. Sind wir noch keine Personen, Yeah. praktische Konsequenz.
Ja, sehr gut. Danke für das Erklären. Jetzt zur letzten Frage. Könnte es auch nicht menschliche Personen geben?
Ja, ganz einfach. Zum Beispiel das hier. Als Russisch.
Ja. Okay.
Ist Gios. Da bin ich jetzt dieses Monster hier. Das ist ein russisches Wesen, die Sauber.
Ey, wenn der Sauber sauber, den der jetzt durchschauen kann.
Das genau, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas sagen will, was hier, dann ist das heute eine sehr interessante Frage. Dann können wir das machen.
Ja.
Oder wenn wir jetzt selbst eine Frage haben, die du gestellt hast, dann hätten wir einen Ansatz dazu. Merkmale, die typischen Personalität sind, Sprache ist ein typischer Fall, wenn wir andere Lebensformen entdecken würden, die eine soziale Struktur ausbilden, die ihren anderen Mitgliedern helfen, wenn die in Not sind und wenn sie auf ein spezielles Thema kommunizieren, dann werden die so etwas darauf, dass sie sich auch eine Person haben. Es kann auch nicht auch sein, dass wir Tiere irgendwann entdecken, die personelle Eigenschaften haben.
Es gibt ja schon Ansätze,
genau, dass wir es gibt. Debatte, ob wir Delfine als Personen sind, so, weil die extrem intelligente Tiere sind, weil sie diese Sozialform praktizieren.
Okay, dann vielen Dank, Jörg. Das war's über den Begriff der Person. Bis nächstes Mal. Tschüss.
So, wissen Sie Bescheid, was eine Person ist oder auch nicht? Also schauen Sie ab und zu auf diesen Kanal, es würde mich freuen, wenn Sie sich würden, wenn Sie abonnieren würden. Das hilft uns auch, das weiter zu verbreiten. Weitere Videos sind in Planung. Gerne sind auch Vorschläge von Ihnen willkommen, also für weitere Videos. Ein Animalismus-Video haben wir ja schon gedreht, das kennen Sie, aber Sie sind jetzt tatsächlich Experten, sodass es für Sie nicht mehr so eine Herausforderung sein wird. Dann noch ganz kurz letzte Vorbemerkung. Heute habe ich Ihnen ja gesagt, biete ich eine Sprechstunde an von 14 bis 16 Uhr. Also, wenn Sie nochmal irgendwelche Rückmeldungen zu Ihrem Essay haben wollen oder wenn Sie irgendwie den nächsten Essay vorbesprechen wollen, kommen Sie einfach ab 14 Uhr, Sie mit Temporegler Raum L214. Das ist genau da, genau hier, auf diesem Stock. Okay, dann heute wollen wir nochmal kurz auf Frau Becker zu sprechen kommen und vor allem dann aber auf diese Antwort, diese Reaktion von Eric Olson auf Frau Baker Kritik. Und wir fragen uns, inwiefern interessiert Baker Olson und Verantwortungskompositionsthese, das hatten wir das letzte Mal auch schon, stellt diese Frage und dann vor allem, inwiefern ist Olsons Verteidigung gegenüber Bakers Vorwürfen überzeugend. So, und jetzt können wir eigentlich hier nochmal vielleicht ansetzen. Ich fasse noch mal ein bisschen zusammen. Also hier, es geht hier eben darum, dass er das entscheidet. Zitat, diese rudimentäre erste Personenperspektive, die macht noch nicht Personen aus. Das ist das Entscheidende. Menschliche Kinder, kleine Kinder, gehören durch die bloße Ausbildung einer rudimentären ersten Personenperspektive zum Tierreich. Und worauf es ankommt, ist dann diese robuste erste Personenperspektive, die uns ontologisch einzigartig macht. Ne? Sie erinnern sich nochmal hier diesen ganz wichtigen Satz hier, den man auch schön, wie ich schon sagte, als Titel eines Essays benutzen könnte. Ontology need not follow biology. Also, wie verhalten sich Ontologie, vor allem Ontologie der Person und Biologie zueinander? Ne? Und das ist natürlich ein Vorwurf oder ein Argument oder ein Bezug auf Eric Olson, weil Olson würde in Bakers Terminologie sagen, die Ontologie muss der Biologie folgen. Die Ontologie der Person ergibt sich aus der Biologie. Die Ontologie der Person wäre dann nach Olson in Bakers Worten eben akzidentelle Eigenschaften. Ja, die substanzielle Eigenschaft, das ist eben unser biologischer Körper. Das ist praktisch die reine Biologie und das, was personale Ontologie ausmacht, sind gewisse Eigenschaften, gewisse Aktien. Genau, also das ist so dieses Problem. Problem und da kann man sehr schön ein Essay drüber schreiben. Hier gibt es Fragen, wie ist Ontologie, Biologie verwoben? Schauen Sie, Bakers Theorie ist eigentlich eine Subjektivitätsthese von John Locke, nur versucht sie diese Unterbestimmtheit des Selbstbewusstseins, das ontologische Unterbestimmtheit, die versucht sie ontologisch zu untermauern. Das ist entscheidend. Ja. Wenn wir von Locke sprechen, sehen Sie dann unser Video, was wir uns angeschaut haben, gerade eben dieses Video hier über dieses Video, ob wir hier eine Person sind nach John Locke. Diesem Video habe ich ganz kurz darauf hingewiesen, dass Locke sagt, wir können uns vorstellen, dass unser Bewusstsein im Medium einer Seele in einen Schusterkörper tritt und dann ist eben der Schuster der Prinz, wenn er das Bewusstsein hat. Aber schon bei John Locke sehen wir, dass das Bewusstsein nicht da einfach so reinfahren kann, sondern dass das Bewusstsein einen Träger braucht. In dem Fall die Seele. Aber John Locke sagt, die Seele ist nicht dasjenige, was eine Person zu einer Person macht, weil der Seele ja eine Substanz ist, gewöhnlich. Und Locke sagt, dasjenige, was Bewusstsein ausmacht, ist nicht substanziell verfasst. Es ist keine Substanz. Bewusstsein ist keine Substanz. Selbstbewusstsein. Es ist eine Relation. Ja, aber keine Substanz. Und dann muss man sich fragen, ja, aber wie macht sich dann bitte schön Personalität bemerkbar? Wie kann man sich überhaupt einen Bewusstseinswandel vorstellen? Wie individuiert sich Selbstbewusstsein? Da müsste jetzt John Locke in unserem Zitat hier, was wir haben im Video, musste er Substanz noch dazwischen schalten, um das Bewusstsein irgendwie ontologisch auf den Körper anwenden zu können. Ich interpretiere das jedenfalls so, da gibt es viele Interpretationen dazu. Ich interpretiere das so. Wir haben also hier das Bewusstsein, das Selbstbewusstsein. Das Prinzen von Prinz. Dann haben wir hier den Körper. Körper vom Schuster. Und das Bewusstsein kann Selbstbewusstsein kann nicht einfach eintreten. Das haben wir auch nicht eine Seele. Jede hat dieses Selbstbewusstsein und die kriegt dann in diesen Körper. Das wäre das Selbstbewusstsein. Ja, das ist natürlich ein Problem, ne? Wo der Block auch sagt, Seele ist nicht das Entscheidende, es kommt auf Selbstbewusstsein an. Also das Selbstbewusstsein muss eben ontologisch, sagen wir mal, ontologisch substanziiert werden, ontologisch vermittelt werden. Und diese ontologische Vermittlung des Selbstbewusstseins, die nimmt jetzt auch Baker vor. Und zwar in der Art, dass ich sage, wenn Selbstbewusstsein in einem solchen Körper auftritt, dann entsteht was Neues. Es entsteht kein neuer Körper, es entsteht auch keine neue Substanz eigentlich, aber aus dem Körper entsteht was anderes, insofern der Körper die Person konstituiert. Die Person ist dann nichts, was neben dem Körper steht, also Körper plus Person, sondern der Körper konstituiert. Das ist eben diese ganz schwierige Relation, die man sich irgendwie klar machen muss. Die sind irgendwie nicht ontologisch getrennt, aber auch nicht numerisch identisch. Sondern der Körper konstituiert Personen. Und ich habe das versucht zu veranschaulichen mit diesem Dreieck hier. Ob es ganz glücklich ist, weiß ich nicht. Also ich habe gesagt, das hier ist stumpf, ist der Körper, aber er hat schon eine gewisse Tendenz, so wenn er hier zuläuft. Und so wäre dann das hier und das Konstruieren ist eben diese Neigung hier. Wäre das hier eben ein Körper wäre, der sich konstruieren würde. Die sagt ja prinzipiell, kann es jeder Körper machen, wenn Selbstbewusstsein implementiert wird. Sie sagt ja, wir könnten unsere Körper Stück für Stück ersetzen, ja, Silikonbasis. Und wenn der nur eine konstruierende Leistung hat, Selbstbewusstsein das sich auffangen kann, dann entsteht auch eine Person daraus. Also das ist so ein bisschen der Punkt. Und das wäre dann eben hier das Selbstbewusstsein und würde dann die Person konstituieren. Also an der Konstitution hängt es, das ist das Entscheidende, darauf wollte ich eingehen. Und genau, also dieses Zitat nochmal wollte ich in Erinnerung rufen, das ist sehr zentral. Und dann hier nochmal dieses ganz aufschlussreiche nächste Zitat hier. I distinguish identity from sameness. Das hier. Identität, genauer gesagt numerische Identität, unterscheidet sie von Selbigkeit. Für mich ist es dasselbe, Identität und Selbigkeit. Ich sehe da keinen Unterschied. Sie offensichtlich schon. Das könnte man auch sehr gut zu einem Thema eines Essays machen, also Unity without Identity. Wie kann man sich eine Einheit ohne Identität vorstellen? Das Entscheidende, haben Sie eine Idee, was ist das Entscheidende, was ist diese Schlüssel, die Schlüsselunterscheidung, so nennen Sie auch Regel, Key Distinction, die ihr dazu helfen soll, so ein Kontradiktion Adjektor schon fast, so ein hölzernes Pferd zu denken. Das ist nochmal die Schlüsselunterscheidung. Das sagt sich jetzt aber, glaube ich. Oder sagt sie das? Ja, so ein bisschen. Ja. Sagt sie das ja schon. Durch wie ich unterscheiden kann sie diesen Widerspruch fast schon leisten. Ja.
Enker führt eben diese Unterscheidung zwischen abgeleiteten und unabgeleiteten Eigenschaften ein und versucht es dadurch eben aufzunehmen und nicht einen Dualismus draus zu machen, zwei Sprachgetrennten, sondern eben nur diese weiche Trennung, nehmen Sie es mal. Wo aber beide eben trotzdem eine Einheit bilden, aber gewisse Unterschiede hat in ihren Dimensionen haben.
Genau, das ist entscheidend, diese Derivative und die Derivative, abgeleitet und nicht abgeleitet. Das ist entscheidend. Ja, also daran hängt es. Ich frage natürlich, inwiefern kann man sich jetzt, also der Grund des Volkes, wenn man sich das so vorstellt, dann wäre es sozusagen das hier hätte sozusagen, wenn man es mal so perspektiviert, eine Person geht natürlich dann noch nicht weiter. Und auch das ist nicht richtig, wenn ich das jetzt hier durchziehe. Also ich muss hier eine Schublinie machen. Die Person umfasst, sagt man, einen Komplex. Also die Person greift dann irgendwie den Körper hier. Das ist der Körper. Und je nachdem, worauf wir uns beziehen, ist eben dieselbe Eigenschaft. Und das ist der Punkt, sie kann dieselbe Eigenschaft. Das ist praktisch Identität, dieselbe Eigenschaft, Identität, kann sie über Sameness, kann ich sagen, in einer solchen Hinsicht, in einer solchen Hinsicht. Das ist der Punkt. Ne? Dieselbe Eigenschaft, Hunger zu haben, die Person kann Hunger haben und der Körper kann Hunger haben. Und ihr Trick ist jetzt der, dass ich sage, also beziehungsweise ich will nicht sagen, dass Identität ist, sondern ich sage, es gibt verschiedene Hinsichten. Die Person hat den Hunger auf eine abgeleitete Weise und der Körper hat den Hunger auf eine unabgeleitete Weise. Das ist so der Trick. Mit diesem abgeleiteten und unabgeleiteten Weise kann ich sagen, einmal, es ist eine Identität, weil beide haben es ja, Hunger. Es ist aber nicht eine, numerische Identität, weil beide haben es auf eine andere Weise. Und es ist kein Dualismus, weil es eben beide haben. Und nicht irgendwie der Körper hat Hunger, die Person aber nicht. Die Person hat Selbstbewusstsein, der Körper hat Hunger. Es ist schon ziemlich clever, aber man muss halt schauen, ob diese Key Distinction wirklich tragfähig ist. Also wenn Sie jetzt Ihr Essay schreiben, dann achten Sie vor allem auf diese Key Distinction. Vielleicht finden Sie noch andere Vorkommnisse. Sie können ja einfach die Texte durchsuchen, nach derivativ oder nicht derivativ. Und finden Sie alle Vorkommnisse von derivativ und schauen Sie mal, wie Frau Behner über diese Begriffe spricht, ob sie da auch noch weitere Beispiele bringt. Und dann können Sie mal schauen, ob das wirklich tragfähig ist. Also an der hängt es. So, das ist jetzt das hier. Genau, also das ist jetzt das Beispiel, da veranschaulicht sie noch mal ein bisschen. So, und jetzt lesen wir mal hier auf dieses Problem, das ist zu viele Denker, das ist zu viele Denkerproblem. Wollen wir vielleicht einfach hier beginnen, wollen Sie beginnen? Das ist auf Seite 2. 2, also Seite 56.
The thinking animal problem. The thinking animal problem is a variation of the too many thinkers problem. If both A and I have thoughts, we must have the same thoughts. In that case, how could we not be identical? Olson 2007. Olson says friends of the constitution view would want to solve the thinking animal problem by denying that human animals can think or that they can think in the way that we think.
Ja, so, wie ist es jetzt? Stimmt das, was Olson sagt? Hier ist das Problem, if A, das Animal, und ich haben Gedanken, dann müssen wir dieselben Gedanken haben. Wie könnten wir sonst nicht identisch sein? Also Bakers, der Formulierung von Olson. Ja, was wird jetzt Baker gleich sagen? Sie können sich schon fast erahnen.
Ja, ich würde sagen, dass eben das Tier die Fähigkeit zu denken auf eine abgeleitete Weise hat.
Mhm, genau. Oder vielleicht nicht die Fähigkeit zu denken auf eine abgeleitete Weise, sondern das Denken, den Gedanken hat. Ja? Also die Gedanken. Es geht nicht um die Fähigkeit, sondern eben den Gedanken, ja? Die Eigenschaft, ja? Auf eine abgeleitete Weise. Also ich würde sagen, nee, es ist derselbe Gedanke, würde ich sagen. Nur wenn man sagt, es ist nicht derselbe Gedanke oder das Tier hat keinen Gedanken, dann kommen wir hier in ein Dilemma. Die Frage ist natürlich die, die jetzt Olson stellen kann, impliziert nicht die Unterscheidung zwischen abgeleiteter Weise und unabgeleiteter Weise doch so eine Dualität? Also, oder anders gefragt, so muss man vielleicht fragen, wie kann man sich denn jetzt genau vorstellen, dass ein Körperorganismus auf eine abgeleitete Weise denkt. Wie kann ein Körper auf eine abgeleitete Weise denken? Oder vielleicht noch krasser, wie kann eine Person auf eine abgeleitete Weise Hunger haben? Wie kann man sich das vorstellen, dass eine Person auf eine abgeleitete Weise Hunger hat? Würden Sie nicht sagen, ich habe Hunger jetzt? Oder würden Sie sagen, ich habe schon Hunger, aber insofern ich jetzt Hunger habe, sehe ich mich da nicht als Person, sofern ich Hunger habe. Es zieht sich hier im Netz.
Also ich habe das Gefühl, es kommt trotzdem bei einer physiologischen, biologischen, neurowissenschaftlichen, rein empirischen Diskussion raus mit diesem Ansatz, dass der Körper abgeleitet Gedanken habe. Dann hat er die natürlich ja abgeleitet, weil das Hirn ja als körperliche Substanz oder Teil des Körpers besteht und wir verorten jetzt das Bewusstsein im Hirn und dann leiten wir daraus ab. Das finde ich wahnsinnig biologisch argumentiert, wo ich das Gefühl hatte, da will sie überhaupt nicht hin. Mhm. Und jetzt kommt sie aber zwangsläufig über diese Regel doch dahin.
Mhm. Okay, vielen Dank. Der nächste Frage.
Also, wenn man das quasi aus Sicht von Buffett, von Frankfurt sehen würde, dass die Person quasi der Wille ist, dann entwickelt ja der Körper, also das Human Animal, ein Bedürfnis. Und zwar Nahrung zu sich zu nehmen quasi. Und dieses Bedürfnis des Human Animals entwickelt in der Person den Willen, etwas zu essen.
Ach so, ja.
Das heißt, das Bedürfnis wäre quasi das Unabgeleitete und der Wille wäre der Abgeleitete.
Oh, aus Sicht des Tieres, ja.
Ja.
Genau, also dieses Second Order Volitions, das ist ein guter Punkt, weil Frau Baker sagt, ihre Konstitutionstheorie passt mit Harry Frankfurts Theorie zusammen. Also diese Second Order Volitions, die wir da im Video vorhin behandelt hatten, die sind nach Baker genauso Anzeichen für eine rudimentäre erste Personperspektive. Ja. Eine robuste Person. Eine robuste erste Personperspektive zeigt, dass wir uns zu uns selbst willentlich verhalten. Und da könnte man so mit diesem Modell sagen, der Körperorganismus hat eben nur Volition erster Stufe, der Wünsche erster Stufe. Ja. Und die Person hätte dann auch Wünsche erster Stufe, aber eben auch in abgeleitete Weise. Und der Körper hätte Volition zweiter Stufe, auch auf abgeleitete Weise. Ja. Aber man könnte das schön mit Frankfurt zusammenbringen. Und Baker hätte eben gegenüber Frankfurt den Vorteil, dass ihre Theorie nicht nur volitional wäre, sondern ontologisch. Weil man kann sich natürlich fragen, ja, Herr Frankfurt, auf welcher Basis treten diese zwei Körper zusammen, Bruder will Frank wird sagen, der Wille hängt mit dem Körper insofern zusammen, als die Volition erste Stufe körperlich sind und zweite Stufe personal. Ja.
Aber der Frank würde dann wahrscheinlich zu der Frau Becker sagen, ja, wo kommt denn ihre Person her?
Ja, so würde Frank das sicherlich sagen, ich kenne ihn ja auch und ich habe ihn schon erlebt in meiner Situation, der ist total skeptisch. Er sagt, darüber kann ich nichts sagen, ganz entwaffnet. Total bescheidener Mensch. Wenn der was nicht versteht, zu metaphysisch, dann sagt er, verstehe ich nicht. Ja, aber gut, wir haben doch dennoch, glaube ich, den Anspruch, etwas Metaphysisches zu fragen, ontologischer zu fragen, wie hängt das Ganze miteinander zusammen? Eine Theorie, die das noch erklären kann, ist natürlich dieser Lose-Frankfurtschen Theorie überlegen, ist ja klar. Und Bakers Theorie ist insofern integrativ, weil sie eben diese Intuition von Frankfurt sehr gut einzufangen vermag und nicht nur volitional, sondern ontologisch. Ja, das ist also schon mal eine gewisse Stärke. Genau, also jetzt schauen wir, was die Frau Baker dazu sagt. Lesen wir weiter.
I believe that non-human animals can think, but that they are limited in the kinds of thoughts that they can think. They are limited by their lack of language, in consequence, paucity of concepts with which to think. Most of all, they are limited by their lack of a robust first-person perspective. Primates have only rudimentary first-person perspectives and can be entertained no thoughts of the form I believe or other psychological or linguistic verb. That I am F. A and I share a brain, I have it derivatively, but the brain is not a thinker. Some thoughts, perhaps expressible by a danger over there, may be had by higher animals, but the thoughts characteristic of nature people, for example, I wonder how I am going to die, cannot be had by animals except derivatively when an animal constitutes a person.
Ja, das ist wieder, vielen Dank, das ist wieder entscheidend, der letzte Satz hier. Der Gedanke, ich frage mich, wie ich sterben werde, also Gedanken mit Tod, ne? Das wären so Second-Order-Gedanken, die können, sagt sie jetzt hier, natürlich auch bei von Tier gehabt haben, ja, gedacht werden, aber eben nur abgeleitet hat. Und hier nochmal ganz interessant, es sagt also, dass Primaten nur rudimentäre erste Personenperspektiven haben. Genauso auch wie die Kinder, sofern sie noch nicht Personen sind. Der Unterschied zwischen Primaten und Kindern wäre aber was jetzt? Sie haben faktisch eine bloß rudimentäre erste Personenperspektive. Aber was unterscheiden die Kinder dann noch von den Primaten? So eine zweite Erscheinung,
ja. Ja, die haben ja vielleicht dann auch, die Kinder haben ja trotzdem die Remote Capacity, also
genau.
Die
genau. Also die Remote Capacity, es gibt also zwei Unterscheidungen von Frau Baker, die wichtig oder zentral sind, die aber auch problematisch sind aus verschiedenen Gründen. Einmal die Key Distinction. Und dann noch eine andere Unterscheidung eben zwischen viele sagen, nee, geht's nicht. Also hier auf die modale Beschreibung einzubringen, weil die ist ja schon problematisch hier, aber die ist auch noch problematisch. Also das ist etwas, was der Möglichkeit nachgelegt, kann man das wirklich ontologisch zeigen. Also über diese zwei Unterscheidungen läuft bei ihr alles. Ne? Darüber läuft alles. Genau. Dann lesen wir mal weiter.
Olson asks, what could give us identity conditions different from those of human animals? After all, we have the same microstructure. I have already given the answer. The inherent ability to develop a robust first-person perspective. I think that it is a metaphysical error to suppose that what something most fundamentally is always depends on microstructure. What makes the clock say, the thing it is depends on its intended function, to tell time. Similarly, what makes the person, the thing she is, depends on the unique conceptual ability that animals do not have, except derivatively on their constituent persons. What makes us persons is that we are of the kind that typically develops robust personal perspectives. These can take the analogy with artifacts further. What makes us the things that we are depends on our maker's intentions.
Vielen Dank. Ja, gibt es hier noch einen neuen Punkt? Haben Sie noch was entdeckt? Physische Fehler, worin besteht der? Metaphysical Error. Was wird sie sagen?
Naja, sie sagt, dass der metaphysische Fehler hier ist, dass aus dem davon ausgeht, dass das, was wir sind, letztlich ein reiner ist, was wir oder wie wir physikalisch quasi existieren. Und sie bringt dann den Vergleich, dass eine Uhr ja auch nur eine Uhr ist, weil sie ihre Intention, die Zeit anzuzeigen, erfüllt.
Oder ein Zweck. Ja.
Oder den Zweck. Ja, eigentlich ist das beste Wort. Da will ich aber gleich sagen, dass ich glaube, mit dem Argument tatsächlich mit diesem Beispiel Probleme bekommt, weil dann müssten Sie ja sagen, dass der Mensch, wenn Sie ihn mit der Uhr vergleicht, einen Schöpfer haben müsste, der den Menschen quasi kreiert hat. Ich meine, das bedeutet hier mit diesem Beispiel damit nach an. Und dass aber der Mensch auch einen ganz exakten Zweck erfüllen müsste, oder?
Oder eine Funktion hätte. Und was, ich meine, was würde sie jetzt sagen? Was ist die Funktion des Menschen? Oder sein letzter Zweck? Der eigentlich klar ist, der Zweck des Menschen ist Person sein. Das heißt, sie geht jetzt, wie sie richtig sagen, nicht so sehr von der Komposition aus, von der Struktur, sondern die sagt, wir müssen das funktional sehen, wir müssen schauen, was sind die Zwecke, die Intentionen, die dadurch realisiert werden. Und so wie eben, jetzt hatten Sie sich aber erst noch gemeldet, glaube ich. Sie hatte sich, glaube ich, gemeldet.
Ja, für einen ähnlichen Kommentar. Also was ich hier noch ganz interessant finde, ist die Formulierung Conceptual Ability. Es klingt so nach einem Konzept. Und ich finde, da kommt wirklich so eine Intention scheint irgendwie dahinter zu stehen. Also ich finde das auch hier interessant, dass man so ein bisschen so einen Schöpfer im Hintergrund vermuten würde.
Okay. Ja, diese Conceptual Ability, das ist ein Begriffsvermögen, könnte man sagen. Also Conceptual Ability wäre das Vermögen, begrifflich zu denken. Das wäre also abstrakt zu denken. Das wäre im Sinne von Second Order Volitions nach Helen Frankfurt oder eben im Sinne einer robusten Personenperspektive. Ja.
Ich muss sagen, ich finde es ein bisschen unglücklich, da den Uhrenvergleich irgendwie herzunehmen. Also denselben Punkt, aber oder besser gesagt, dasselbe Beispiel findet man ja zum Beispiel in der
würde sie da keine gute Antwort haben. Ich glaube, so weit möchte sie gar nicht jetzt diese Analogie bringen. Sie möchte nur darauf abheben, dass es ihr um die Funktion geht. Also es geht um die Funktion und nicht so sehr um die innere Struktur, die Mikrostruktur. Dann kann man sich natürlich, wie Sie es tun, fragen, kommt der Zweck jetzt aus der Sache selbst oder kommt er von etwas Äußerem? Bei Personen könnte man sagen, jetzt wenn man nicht theistisch argumentiert, der kommt aus ihm selbst. Und bei der Uhr kommt der Zweck natürlich vom Uhrmacher, von etwas Äußerem. Ja. Aber es ist beide Male ein Zweck und eine Funktion, von der hier wir das Ganze ontologisch verstehen müssen und nicht so sehr von dieser Mikrostruktur. Ja. Weil die Person und der tierische Körper hätten ja dieselbe Mikrostruktur. Das ist der Punkt. Wenn ich sage, also Olsons Problem ist, das war der Punkt, sondern Olson betrachtet nur die Mikrostruktur und nicht die Makrostruktur. Also sie betrachtet praktisch nur die interne Zusammensetzung und nicht gewissermaßen die externe Zusammensetzung. Extern wäre der Zweck natürlich auch das Verhältnis der Mikrostruktur zu anderen Strukturen der Welt. Oder Funktionen oder sowas. Das kann diese Sicht bloß auf die Mikrostruktur nicht leisten. Ja.
Was ich jetzt aber auch irgendwie problematisch finde, die sich dann also die Funktion bzw. den Zweck definieren will, ist, wie man überhaupt festlegen will, was eben dieser finale Zweck oder Funktion ist. Weil zum Beispiel könnte man ja noch sagen, bei der Uhr könnte man auch, wenn man jetzt eben ohne Vorwissenhaben sagen, dass ihr Zweck ist, Geräusch zu machen. Mhm. Weil es gibt ja kein, also bei der Uhr ist es jetzt dann eher Wollgeber, also den Uhrmacher, und der wollte da, dass ja mit der Zeit sei. Aber wenn jetzt mal ohne, vom Weltbild aus, wenn es kein Wort hat, mhm, oder eben ein anderes Wesen, das die Menschen zu einem Zweck geschaffen hat, weiß ich nicht, wie sie jetzt ohne diesen Zweck, der von oben gegeben wird, diese Funktion einer Person zu sein, wie man als die essentielle Funktion überhaupt ausgeführt wird. Also ich meine, mit welcher Berechtigung und wieso sollte nicht irgendeine andere Funktion, die der Mensch erfüllt, in diese finale Funktion sein?
Okay, wichtig, ja. Das wäre praktisch dann der Punkt wie Olson. Olson würde sagen, personale Eigenschaften sind akzeptable Eigenschaften. Ja, gute Frage, was könnte man sagen? Würden Sie zustimmen? Müssen sagen, personale Eigenschaften notwendigerweise essentiell sein? Ne? Das ist die Frage, gell? Ja. Und sie fasst ja personale Eigenschaften so essentiell, dass die sogar ontologisch signifikant sind. Dadurch kommt dann wirklich was Neues in die Welt. Während Olson würde ja, also es geht ja nicht darum, dass jetzt Olson personale Eigenschaften streiten würde oder personale Vorzüge. Er sagt ja, wir können von Verlust sein, wir können lustiger sein, wir können alles mögliche, alle möglichen Rollen haben, aber das sind wir eben nur phasenweise und nicht akzident und nicht essentiell. Und Baker geht andersherum. Baker sagt, diese Rollen, die sind ontologisch signifikant, sobald wir diese Rolle übernehmen, sobald wir auch nur das Vermögen dieser Rolle haben, kommt was Neues in die Welt. Dann wird etwas Neues konstituiert. Wie sehen Sie es? Personale Eigenschaften, akzidentell oder essentiell? Und logisch jetzt gesehen. Wer sagt akzidentell? Einfach mal melden. Gut, wer sagt essentiell und logisch? Hält sich die Waage? Tja, ist gut so. Dann bleibt die Diskussion am Laufen. Sie haben sich gemeldet.
Ja, die Problematik, was man mit den Nazis jetzt seit immer noch so ein bisschen hat, ist, dass man ja an sich eigentlich auch, also so wie Sie es hier irgendwie andeutet, mit einer etablierten Funktion mehr oder weniger. Oder? Das könnte man ja, aber das wurde ja auch gemacht, mehr oder weniger teilweise, dass man halt ja auch so von dem Körper, nicht von der Mikrostruktur einfach nur spricht, sondern da ja schon irgendwie eine Funktion in Form des Organismus mehr oder weniger ja
auch aufbaut. Genau.
Wo man dann da schon vielleicht auch so ein angedeuteter oder tatsächlicher Selbstzweck sogar irgendwie formt. Und dann wäre natürlich dann aber nochmal die Frage, was wäre.
das tut er ja schon, weil es gibt ja dieses Beispiel dieser Beam, dieser Reproduktionsmaschine, sie nennt sich materielle Komposition. Ja, das ist schon Mikrostruktur. Er denkt schon ziemlich auf diese Weise atomistisch, materialistisch. Auf der anderen Seite sagt er, die Kontinuität besteht in der Kontinuität des selben Lebens, in dasselbe Leben geteilt. Das ist dann nicht mehr so sehr atomistisch. Das ist so nur als Perspektive, sie geht eher von der Funktion aus und gibt der Funktion aber eine ontologische Relevanz. Das ist entscheidend.
Würde man sie in der Hinsicht dem Funktionalismus zuordnen?
Glaube ich nicht, würde ich nicht sagen, weil Funktionalismus immer eher so eine epistemische Theorie ist tendenziell, die keine ontologischen Grundaussagen hat. Würde ich jetzt eher nicht so, würde ich sie nicht so kategorisieren, weil die Funktion für sie eher als Illustration dient, für was ontologisch dahintersteht. Für sie ist die Funktion Zeichen, Ausdruck einer neuen Realität. Also die Funktion weist uns auf eine neue Realität hin. Das ist nämlich die Person hier, also dieses Teil, was also aufgegipfelt wird auf diesem konstituierenden Körper. Genau, dann lesen wir mal weiter.
An argument from the theory of competition. Also some things that animalism needs very naturally to the surface for a theory of composition. The theory that animalism leads to is when? Also
by
its view, the things compose something if and only if the entities constitute a biological life. Let us try to also claim that a theory of composition would tell us what we are. Van Hinbergen's theory of composition that leads to an ontology exhausted by symbols and animals is, of course, a threat to constitutionalism, which recognizes a broad pluralistic ontology. By itself, this is no problem for a constitutionalist who can just reject the theory of composition.
Vielen Dank. Was ist jetzt, was hat jetzt mit der Komposition auf sich? Komposition versus Konstitution. Was ist jetzt der Unterschied? Also Olsen wird mit Van Inwagen. Van Inwagen kennt sie, kennt der eine oder die andere von ihm? Peter van Inwagen, Inwagen. Also ein recht bekannter Metaphysiker, vielleicht sogar einer der bedeutendsten gegenwärtigen Physiker. Metaphysiker. Der kommt auch im nächsten Jahr, kann ich schon empfehlen, wieder zur Tagung über das Freiheitsproblem. Er hat sehr viel über die Frage des freien Willens gearbeitet, freier Wille und Determination, aber auch über Ontologie. Und das ist jetzt dieser Punkt, er hat eine Kompositionstheorie vertreten. Wie finden Sie diese Kompositionstheorie der Konstitutionstheorie entgegengesetzt? Und Olsen ist ein Schüler von Van Inwagen, muss man dazu wissen. Also Olsen wird auch in der Komposition sein. Geht sogar so weit, dass es sagt, das, was existiert, ist entweder ein Simpel, also nichts zusammengesetzt, ein Simpel, also ein Element, also jetzt nicht so ein Stuhl oder ein Tisch, existieren nach von dem Wagen gar nicht. Starke These. Einzelne, Simpel. Oder, jedenfalls hier, ein Leben. Im Wagen spricht auch so von Leben. Es gibt ein Leben, hier ein Leben, hier ein Leben. Große Zusammenfügung macht keine Existenz aus. Das sind einzelne Teile, Simples, Zusammenleben. Oder eben im starken Sinne von Existenz müsste man im Sinne eines Lebensspiel. Ja, gut, sie sagt jetzt ja nichts dagegen. Dieses Problem, diese These von der Vermutung, ist ziemlich stark, weil man würde doch schon sagen, dass Tische existieren. Aber man kann jetzt von Komposition sprechen oder von Konstruktion. Komposition ist eben von Inwardis These. Komposition haben wir dann, wenn Teile durch ihre Aktivitäten ein Leben konstituieren. Also spricht hier auch wieder von Konstituieren. Wir konstituieren. Aber das ist jetzt nicht dieser Konstitutionsbegriff von Baker. Und sie sagt, gut, und Ontologie kann ich auch einfach ablehnen. Brauche ich nicht vertreten. Lesen wir mal weiter. Es geht jetzt um Komposition versus Konstitution. Also offensichtlich würde, wenn ich es recht verstehe, würde Baker sagen, die Komposition ist nur eine Summenbildung. Eine Summenbildung reicht nicht hin. Hier, sums may constitute objects, but they are not identical to the object. They constitute. Also, das ist dann das Beispiel. Wir sind jetzt konstituiert durch ein Tier, welches wiederum durch eine besondere physische Summe von Teilchen konstituiert wird. Im letzten Monat existierte dieselbe Summe, aber sie konstituierte uns nicht. Ja.
Da hat man irgendwie schon ein bisschen das Gefühl, als würde da dieser Kompositionsansatz ja eigentlich dann aber schon an eigentlich jedem Leben noch irgendwie scheitern. Also so wie sie es jetzt mit dem letzten Satz beschreibt, also in Form von der Summe mehr oder weniger, und zwar von der materiellen Summe, würde das ja auch bei jedem lebenden Organismus so irgendwie eigentlich keinen Sinn machen. Also es ist ja, also sofern die Kritik da so verstehe, wäre ja diese Vorstellung von Summe mehr oder weniger, dass die einzelnen Materienpartikel wirklich das jetzt bilden oder das jetzt im Moment bilden, also allgemein bilden. Aber das ist, also es suggeriert irgendwie so ein Vor-Materie-Verhältnis, was irgendwie hier anders sein soll.
das scheint mir ähnlich zu sein. Also Komposition ist nicht nur Summenbildung. Genauer, wenn jetzt wieder mal kurz zurück, wenn jetzt hier nach Van Inwagen oder von Olson, dass Dinge etwas komponieren, wenn ihre Aktivität ein wenig konzentriert. Das ist jetzt ja nicht nur so eine Summenbildung. Aber das ist wichtig, dass man sagen kann, Konstitution ist nicht alles, es gibt noch Komposition. Sehen wir mal weiter.
Liberalism as an answer to the composition question doesn't allow the ontology beyond constitutionalism alone. Some are ontological freebies that the items that they contain refer to as similar term. The important point is that constitution and composition are two different relations. It is a significant thought popular misstep for metaphysicians to try to make it do with composition alone. A theory of composition would tell us what we are only if what we are is identical to a mereological sum. But it is not part of constitutionalism to hold that any ordinary object, animal or not, is identical to a mereological sum.
Vielen Dank, ja. Jetzt haben wir noch ein bisschen weitere Erläuterung. Also sagt, Komposition ist eine Relation, wie auch Konstitution eine Relation ist. Aber die Komposition betrifft Summen und Summen sind nur Gegenstände, auf die man sich mit einem singulären Terminus bezieht. Theory of composition would tell us what we are only if what we are is identical to a mere logical sum. Und Sie hatten ein Problem mit dieser mehr logischen Summe, weil, wie gesagt, die Summe ist eben hier diese Mikrostruktur und darin ist eben nicht dieser Zweck gelegen, darin wird nichts Personales sichtbar. Lesen wir mal weiter.
There are independent reasons to reject an ontology of material things that holds that the only material things are symbols, presumably elementary particles, and things with symbols. First, whether or not there exist symbols is an open empirical question. Second, there is good reason to think that artifacts exist and are ontologically on a par with natural objects. In light of the fact that exclusive reliance on theories of composition leads to widely impossible metaphysics, it is a profound mistake to suppose that a theory of composition would tell us what we are.
Ja, was ist jetzt Ihr Argument? Ich meine, das ist ein bisschen voraussetzungsweise, also Olson knüpft an Van Inwagen an und sagt, Van Inwagen sagt, es gibt entweder nur Simples, das sind also praktisch nicht komponierte Objekte. Und die Frage ist natürlich, was ein Simple ist. Sind es jetzt Atome oder Fragen? daneben gibt es noch Leben. Das ist die These. Also der Punkt wäre der, entweder es gibt Dinge, die so basal sind, dass sie dadurch eine Kohärenz haben. Sie lassen sich nicht mehr teilen, irgendwie. So basal, dass dadurch ihre Existenz praktisch garantiert ist, durch diese Basalität, diese atomare Struktur. Oder gar keine Struktur, so atomar, so basal, dass es einfach existieren muss, weil es nichts Kleineres gibt. Oder es ist so komplex, komponiert wie ein Leben, auch wenn es aus anderen Teilen besteht, aber eben so kohärent, dass die Kohärenz des Lebens wiederum das Prädikat, offenbar Prädikat sein darf, ist eine andere Frage, Existenz rechtfertigt. Und jetzt sagt sie aber, also, man kann jetzt durchaus eine Ontologie zurückweisen, dass eben nur diese zwei Arten von Dingen existieren. Und man kann natürlich sich fragen, wenn so simpel epistemisch, empirisch zugänglich sind. Und man kann sagen, dass eben das zu einer ganz unplausiblen Metaphysik führen würde. Das hätte alles dann. Ich meine, da hat sie einen Punkt, das ist eher eine externe Kritik, ne? Das ist keine immanente Kritik, sie sagt einfach, so eine Ontologie ist, meine Metaphysik ist unplausibel, dass es entweder Simples oder Leben gibt. Es gibt auch Tische und Stühle, das ist unsere Alltagssituation hier. Dann lesen wir mal weiter.
In some, according to animalism and non-imbalance theory of composition, there is no ontological distinction between us and earthworms. By contrast, I think that metaphysics should tell us about what is fundamental to our being, the kind of thing that we are, as opposed to earthworms, and about what is significant about us. Constitutionalism, at least, or on my view, holds that composition can surface for ontology, to get real objects of the sorts we are familiar with from science and common sense, we need constitution.
Ja, also das ist jetzt wieder die Frage nach dem Verständnis von Metaphysik. Ja, die Frage, die wir vorhin hatten, sind personale Eigenschaften ontologisch so essentiell oder so essentiell, dass sie ontologisch signifikant sind? Das hatten Sie auch aufgeworfen vorhin. Oder sind sie einfach nur akzidentell und ontologisch nicht relevant signifikant? Und Sie sagen eben, das ist hier eine normative Aussage.
Metaphysik should tell about what is fundamental to our being, the kind of thing that we are.
Dann würde ihr Bullsinn sagen, nö, der Physik muss das nicht machen. Der Physik muss es nicht sagen, was uns von Erde von Würmern unterscheidet. Davor hatte sie, glaube ich, ein anderes Beispiel mit Kakerlaken, glaube ich. Das war also irgendwie so, also das, wir müssen irgendwie ontologische Gründe finden, der Metaphysik muss uns erklären, was der Grund dafür ist, dass wir als Personen uns kategorisch verschieden halten von Würmern. Und von ihm wegen könnte eben nur sagen, gut, wir sind eben Leben, wir sind komponiert durch die Aktivität des Gehirns zu einem Leben. Und sie würde sagen, nein, das, was also sie würde sagen, es gibt nochmal einen ontologischen Unterschied zwischen Personen und Würmern. Die müssen wir ontologisch festmachen.
Nur weil es mir damit aufkommt und ich die Frage selbst nicht beantworten kann, würde Olson nicht einen Unterschied machen zwischen einem Schwein und einer Kakerlake? Weil sie nicht den gleichen Organismus teilen und die Ähnlichkeiten nicht groß genug sind, der Atem nach dem Herz nach Kitinpanzer und ähnliches.
Er würde schon einen Unterschied machen, aber würde sagen, dieser Unterschied ist nicht jetzt ontologisch. Er würde sagen, das ist ein Animal, das ist ein Animal. Also ich glaube, er würde sagen, die Kakerlake oder das Insekt, das hat denselben Lebenanteil. Also es hat auch diese Persistenzbedingungen, die Persistenzbedingungen von Schweinen und
Pferden. Ja, aber Human Animal? Nein.
Das kann Human Animal, ja.
Okay.
Aber ich glaube, Human Animal ist nicht, ich glaube, Animalism, Human Animal ist, auch akzidentell. Also es ist halt ein Leben, das ist halt menschlich. Es ist ein Leben, das ist menschlich, das ist personal vielleicht. Es gibt ein Leben, das ist eben sehr gut. So schaffen wir das. Personen und Worms. Man könnte zum Beispiel einen schönen Essay schreiben mit dem Titel Persons and Earthworms. Das ist ein sehr schöner Titel. So wie von Daryl Puffin, auch genauso viele Silben. Reasons and Persons. Ja. Fünf Silben. Also, so, ja.
Was da irgendwie ein bisschen, also was da irgendwie ein bisschen fehlt, ist, dass ich, wenn ich hier nur die Aussage habe, dass die Metaphysik einfach eine fundamentale Unterscheidung zwischen uns und Würmern finden muss, dann hätte ich doch gerne eine Bestätigung für den Satz, warum das so sein muss. Also ich kann ja, also sie hat es ja schon in irgendeiner Form in ihrer Vorher schon versucht zu zeigen, aber wenn dieser Satz jetzt hier nur allein steht, dann könnte ich ja zum Beispiel nicht sagen, nur weil ich mich intuitiv so fühle, als wäre ich was anderes als ein Wurm. Muss es ja nicht, zumindest nicht auf der ontologischen Ebene.
Ja, richtig, völlig richtig. Also so kann man hier kommen. Nur weil man die Intuition haben. Anthropozentrismus, Thema Anthropozentrismus. Der Mensch meinte früher, die ganzen Sterne und Planeten würden sich um die Erde drehen. Heute denkt er eben, das Verhalten ist jetzt korrigiert worden. Heute denkt er eben, er sei, also irgendwann dachte er, er sei von Tieren ganz verschieden. Die Evolutionstheorie hat ihm gezeigt, dass er so verschieden ist, dass es eine genetische Verbindung gibt, dass sie daraus evolvierten. Und dann dachte er irgendwann, er sei Herr in einem Haus, und dann hat er Freud irgendwie gezeigt, dass wir ein Über-Ich haben, dass wir Unterbewusstsein haben. Da ist nicht mehr Eindeutigkeit. Und jetzt glauben wir immer noch, wir seien eine Person. Da kann man alles in dieser Richtung des Anthropozentrismus, das wird uns alles irgendwann ausgeredet. Also richtig, so kann man sich fragen. Es geht um Intuition. Ich meine, ein wichtiger Punkt scheint mir dennoch der Zusammenhang zum Beispiel Freiheit. Ich glaube, dass wir einfach so eine starke, also ich glaube, dass wir jetzt Intuition auf die Waagschale legen müssen. Und eine Intuition, die jetzt Bacon immer auf die Waagschale werfen kann, ist eben Freiheit. Also ich würde eben sagen, das was, also so würde ich jedenfalls argumentieren, würde sagen, gut, dann habe ich aber eine andere Intuition, nämlich, dass wir freie Wesen sind. Und dass Würmer keine freien Wesen sind. Und dass wir Selbstbewusstsein haben. Und dass Würmer kein Selbstbewusstsein haben. Und Selbstbewusstsein ist was, was ich nicht ohne weiteres reduktiv erklären kann. Ich habe mich jetzt mit einem Neurophilosophen unterhalten, der ist ein starker Reduktionist, hat aber dennoch die These vertreten, dass wir Selbstbewusstsein nicht allein reduktiv erklären können. Das geht nicht. Selbstbewusstsein. Das kann ich nicht durch Gehirnfunktionen, also richtig fassen. Ich kann zwar sagen, jetzt wird Selbstbewusstsein aufhören, dann ist es ein Feuer, und damit habe ich ja nicht Selbstbewusstsein erklärt. Qualität ist Selbstbewusstsein. Mit Freiheit ist es natürlich noch viel schwieriger. Ja. Freiheit. Ja. Also das sind für mich dann wiederum Argumente oder Intuitionen, die sehr schwer wirken und die für mich ontologisch signifikant sind. Freiheit, etwas, was frei ist, etwas, was nicht frei ist. Dazwischen besteht eine wirklich ontologische Kluft. Ontologische Kluft. Also wenn man es mal ein bisschen ausbuchstabiert und konkretisiert, nicht nur materialistisch sieht, sondern auch von anderen Intuitionen ausgeht, wie Freiheit, wie moralische Zurechnbarkeit und so weiter und so fort, hat Frau Bacon wieder was für das Seite. So, und jetzt kommt sie zur wirklichen Arguments for Constitutionism and the Defense. Dann lesen wir mal weiter.
Also ich bin da so. First, an argument from a biotechnology. It is no secret that biotechnology has made amazing strides in recent years. Pacemakers, artificial knees and hips, arms and legs are only the beginning. Now,
Ja, was auch immer, ja.
Cochlear implants. realistic prosthetic arm. There is no stopping progress on the replacement of organic parts of a body with non-organic devices that allow paralyzed people with, say, spinal cord injuries to function. The artificial devices are integrated with the organic parts in such a way that the devices contribute to and make possible cognitive processing.
Vielen Dank. Ja, inwiefern könnte jetzt die Biotechnologie der Argumente Ihre These sein gegen die Kritiken? Inwiefern? Sie wird das jetzt noch sagen, das sagt es jetzt noch nicht. Was ist damit gewonnen, wenn man sagen kann, die Biotechnologie und Prothetik und wie sie alle heißen, Robotik und so weiter, die macht Fortschritte. Das ist jetzt dann das Argument gegen uns. Ja.
Großes Anachronismus vertritt ja unter anderem die These, dass zum Organismus, also dem, was eben auch für unsere Identität essentiell ist, keine nicht-organischen Teile gehören können. Also alles, was dann eben zu unserem Organismus gehört, muss auch organisch sein. Und deswegen würde jetzt zum Beispiel ein Herzschrittmacher nicht dazu zählen, weil er eben künstlich dazukommt. Und wenn man es jetzt aber eben mit den ganzen Errungenschaften der Biotechnologie vergleicht, erscheint es halt an einem gewissen Punkt unrealistisch, weil eben dann solche Sachen doch auch von den Leuten, die dann eben zum Beispiel den Arm ersetzt bekommen, eine Prothese, die dann auch mit der Zeit als Teil ihres Körpers auch wahrnehmen. Und je weiter die Forschung auch geht, ist auch immer mehr von außen der Eindruck entsteht, als ob das eben wirklich ein Teil von dem Körper wäre, weil es eben fast keine Unterschiede mehr zu sehen gibt.
Genau, richtig. Also, der Animalismus wird kritisiert. Es geht nicht nur um das natürliche Leben, sondern wir können auch künstliches Leben erzeugen und das konstituiert uns als Person. Sie hat ja das Beispiel gemacht, dass in letzter Konsequenz sogar alle unsere Teile ersetzt werden könnten durch anorganische Materialien, ich weiß nicht, Silizium oder was, hängt ja ein bisschen aus, eine andere Basis, eine materielle Basis, die nicht mehr organisch ist. Denken Sie an die Borg, denken Sie an Star Wars, denken Sie an Science Fiction, das ist nach Ihrer These alles möglich und dann haben wir eben nicht mehr den Animalismus als Basis. Sie hat es.
Ja, ich sehe da aber vor allen Dingen auch für, also nicht gegen außen, sondern mehr oder weniger für Ihre These noch dahinter ein starkes Argument, weil sie es ja dann irgendwie klar macht, was ja sonst auch wirklich unsinnig wäre, zu meinen, dass es irgendwie noch merkwürdig wäre, gegen eine Form von Konstitution zu sagen, dass der Körper halt wirklich uns ergibt, mehr oder weniger. Wenn ich jetzt zum Beispiel anbringen würde, meine Mutter hat jetzt vor 2 Wochen ein künstliches Knie gekriegt, würde ich jetzt auch nicht von einer anderen Person jetzt auf einmal sprechen, weil das Knie jetzt auf einmal künstlich ist. Und das wäre ja ungefähr genauso der Ansatz. Also, dass es halt in der Konstitutionstheorie ja nicht drauf ankommt, was jetzt eigentlich
genau.
Die Person konstituiert,
das ist der Punkt.
Sondern
genau.
Das etwas.
Genau, das ist der Punkt, genau. Es kommt ja nicht auf das Was an. Und das mit dem Das, da haben wir schon wieder die Funktion. Es geht also um die Funktion. Und nicht um die Mikrostruktur. Also und das ist ein Riesenvorteil. Das erlaubt jetzt eine gewisse Unabhängigkeit, einen Formcharakter, könnte man sagen, der gegenüber diesem sehr biologisch orientierten, informierten Animalismus überlegen ist.
Aber was ich über den Lesen gefragt habe, ist, würde es wirklich so weit gehen, dass er dann im Falle des Knies zum Beispiel sagen würde, das ist dann kein Animal mehr? Oder würde er sagen, geht es hier wirklich um die Kernzusammensetzung, solange es einfach eine Hilfe ist, dann ist das Wesen vor uns immer noch als Tier hauptsächlich da gesehen. Aber sobald es dann wirklich darum geht, dass die gesamte Körperstruktur übernommen wird, dass die Attribute ausgetauscht werden, dann haben wir eben eine andere Art von Person.
Genau, also er würde nicht, sicherlich nicht sagen, dass ein Knie ausgetauscht ist, nicht mehr dasselbe Tier, wo es machen würde, so würde er sicherlich nicht argumentieren, weil er sagt ja, die Identität eines Animals besteht in der Kontinuität desselben Lebens. Dasselbe Leben wäre dann der Organismus, Organismus vielleicht sogar der Hirnstamm, die Funktion des Lebens, das wäre nicht von berührt, aber ich glaube, es geht mir hier um die Perspektive. In letzter Konsequenz könnte es sein, dass wir alle Teile austauschen. Und dann trifft der Animalismus nicht mehr zu. Und dann haben wir es nicht mehr mit einem lebendigen Animal zu tun, einem Tier. In diesem Sinne, es geht um die letzte Konsequenz, glaube ich. Da möchte ich sagen, wir müssen nochmal weiterlesen. Wir kommen jetzt nämlich auf dieses Beispiel. Genau.
Consider a case of a paralyzed person creature's life's implantation of a non-genic mind-brain interface connected to robotic limbs, which he can move at will. Either the animal A associated with P before the operation survives the implantation operation or not. Suppose that A does survive. After the operation is integrating the neural implant and the robotic limbs, the patient's body includes artificial devices. She is no longer constituted by an animal, but by the sum of an animal and certain artificial devices. Moreover, she can now move her robotic limbs. According to Olson, no animal could be partly or wholly inorganic. So, the neural implant and robotic limbs cannot be part of the animal A. But without the neural implant and robotic limbs, the animal cannot move. So after the operation, the person has a property, ability to move limbs, that the animal lacks. Now recall the third consequence of the thesis of identity of person P and animal A. There is no time at which person P has a property, modal, indexical, whatever, and the animal A fails to have it. So the third consequence of the thesis of identity of person and animal is violated.
Vielen Dank. Ja, genau. Jetzt haben Sie natürlich recht. Der vorherige Redner, Cognitone, wird dir, was wir jetzt sagen, richtig. Olson sagt hier, the written no animal could be partly or wholly inorganic. Wie müssen wir das jetzt verstehen? Ja, da hatten Sie sich ja darauf bezogen vorhin. Ne? Also hier dieses no animal could be partly or wholly inorganic. Wie versteht man
ja,
das?
Ja, aus der Leitung des Olson.
Ja,
so,
das kann man so nicht sagen, so kann man das so gemeint haben. Oder? Also, ich meine, oder wie sehen Sie das? Also, ich meine, natürlich ist ein Hund noch ein Hund, wenn ich ihm jetzt da irgendwie, ich weiß nicht, so ein künstliches Bein dran mache, natürlich noch ein Hund, oder?
Also, die Unterscheidung ist hier auch ganz wichtig, glaube ich, bei uns, dass eben die Gehhilfe oder was auch immer dann eben nicht Teil des Tieres ist, sondern das Tier. Ist dann eben jetzt, wenn es zum Beispiel einen Arm verliert, ist es halt jetzt der Organismus ohne den Arm, auch wenn er jetzt diese Prothese zählt, nicht dazu.
Genau, richtig. Richtig. So wäre das dann. Und Baker scheint aber jetzt die These zu vertreten, dass es halt Teile gibt, die selbst unser Leben konstituieren. Natürlich ein fehlender Arm, der ersetzt wird durch den Arm. Diese künstliche Arm wird nicht zum Leben beitragen. Ich glaube, wie Sie beide sagen, die reden dann ein bisschen vorbei. Weil Olson meint jetzt hier nicht, irgendwie, als Olson geht nicht davon aus, dass irgendwie unser Leben als solches, dass er die Identität ausmacht, dass das irgendwie durch Prothesen konstruiert werden könnte. Und sie scheint das jetzt gerade anzunehmen, sie sagt hier, ein non-organic mind-brain interface. Die Frage ist halt, gibt es sowas? Ne? Gibt es sowas? Ne? Und dann muss man natürlich sich fragen, Brain, wie sieht es damit aus? Können wir fragen, Brain? Brain ist organic. Tja. Und dann, wenn man jetzt Olson so liest, vom Hirnstamm her, ja, dann wird da halt doch immer noch das Tier drin sein. Ne? Also, Sie kennen diese Debatte, ist der Hirnstamm jetzt das, was Tier zu Tier macht? Und wenn Sie jetzt mit meinem Brain Interface ausgehen, ist ja das Tier immer noch drin, in diesem Interface. Das heißt, dann ist das Tier dasselbe Tier, so lange Prothesen hat, die bis ans Gehirn reichen. Also alles außer dem Gehirn ist dann Prothese, aber das Leben wird fortgesetzt, weil das Gehirn intakt ist. Das könnte man jetzt Baker da entgegenhalten, dass das nicht ganz klar ist. Sie müsste letztendlich auch das Gehirn, das müsste sie auch völlig an organischer Basis rekonstruieren. Das ist die Frage. Neuronale Netzwerke, sowas. Computer. Und das ist die offene Frage, ob das überhaupt geht. Gibt es verschiedene Thesen? Mir scheint, dass es logisch möglich ist, weil das Gehirn ist eben ein super komplexes System, extrem komplex, wo dann so eine Dichte von Neuronen, so eine Packungsdichte da ist, dass ab, und ich glaube, ab einer bestimmten Packungsdichte kann man durchaus von Effekten ausgehen, die emergent sind. Also mir scheint es jetzt intuitiv, ohne dass ich jetzt Argumente habe, plausibel zu sein, dass man, wenn man so eine Dichte, die das Gehirn rekonstruieren kann, noch dichter in dieser Struktur, wenn man das irgendwie simulieren kann, dass man vielleicht sowas wie Selbstbewusstsein bauen kann.
Das Problem, was ich meiner Meinung nach auch tue, ist, dass ich vielleicht, ist es auch wieder ein intuitives Problem, dass ich irgendein Problem damit habe, dass bei wenn sowas möglich ist, dann würde die gleiche Person oder besser gesagt ja dieselbe Person zweimal konstituieren, und zwar gleichzeitig. Und dann hätte ich doch irgendwo ein Identitätsproblem, oder? Also entweder sage ich dann, ich habe einen künstlichen und einen organischen Körper, die eine Person gleichzeitig konstituieren, oder ich habe zwei Körper, die dieselbe Person
konstituieren,
die aber ganz zweimal vorkommen. Da wäre doch dann irgendwo ein Identitätsproblem.
Richtig, ja. Genau, das ist die Frage, ob das geht. Ne? Wenn wir das also wirklich rekonstruieren könnten, dann hätten wir tatsächlich ein Problem mit numerischer Identität. Und ein guter Punkt noch am Schluss, die Frage nach numerischer Identität rückt jetzt immer mehr in den Hintergrund, merken Sie das? Also es geht jetzt darum, es geht jetzt um die Frage nach dem Verhältnis von Körper und Person. Es geht jetzt um die Relation von Materie und Person. Und nicht nur, dass es eine numerische Identität. Diese Frage wird immer mehr in den Hintergrund gerückt, scheint mir jetzt in dieser Debatte. Numerische Identität kommt ja nicht vor. Ja, es geht nur darum, wie verhalten sich Tiere zu Personen. Das ist die Frage.
Ich glaube, da ist auch das Problem, dass einfach von Austauschen gesprochen wird. So wie Sie es ja darstellen, wir tauschen miteinander alle Teile aus und wir müssen alles ausgetauscht. Dann hat man irgendwie dieses Gefühl, okay, wir setzen den Körper einfach nochmal komplett neu zusammen. Aber genauso könnte man ja einfach nicht austauschen, sondern den Körper genauso von null auf aufbauen, wenn er wirklich bis zum absoluten Punkt machen kannst und dann hast du zum Schluss eine Kopie
bekommen
von dir.
Genau. Sie sagt ja nicht austauschen, sie würde sagen, er muss uns konstituieren. Das wäre halt der Punkt. Er müsste uns konstituieren. Diese Relation müsste immer bestehen. Nicht bloß wir setzen die zusammen, sondern er muss uns konstituieren in dieser Zusammensetzung. Das wird dann ein bisschen.
Also muss Kontinuität da sein. Genau. Dann wäre das nur
mehr.
Also das Problem der Kontinuität bisschen reduziert.
Ich glaube, Sie haben recht, wenn man jetzt den Körper nachbaut und ihn so nachbaut auf anorganischer Basis, dass er wieder uns konstituiert, ja, dann hätten wir eben das Problem der numerischen Identität. Also wenn man jetzt wirklich sagen könnte, wir tauschen jetzt unser Leben aus, gut, wenn man das Leben austauscht, dann existiert das Leben ja nicht mehr. Verstehen Sie, wenn man jetzt also unseren lebendigen Teil ganz austauschen würde, dann würde durch den Austausch würde unser Leben, unsere organische Konstitutionsbasis zerstört werden. Ja. Aber natürlich, wenn man das einmal reproduziert hat auf anorganischer Basis, könnte man es ja nochmal so reproduzieren, dass es nochmal dieselbe Konstitutionsleistung hat. Wenn wir das Ganze mal anorganisch realisieren, dann können wir das multiple realisieren. Ja, das Leben hat sich den Punkt, dass es nur einmal realisiert ist, wenn man das irgendwie substituieren, scheinbar, irgendwo der Punkt, scheinen wir die Probleme mit der numerischen Identität zu haben. Das wäre auch so ein Argument gegen Baker zu machen. Dass da so die Identität, die strikte numerische Identität vielleicht verloren geht.
Können wir da nicht einfach den Log Capacity mit reinbauen? Also, wenn wir schon so weit sind, dass wir das wirklich implizieren, dann haben wir doch auch die Möglichkeit, wenn wir zum Beispiel sagen, wir haben ein einziger Zwillinge, dass wir das nur vorgeben, dass da am Ende wirklich die exakten Möglichkeiten entstehen. Dann haben wir aber wieder verschiedene Lebensformen und dann ist keine Identität.
wäre eine Möglichkeit. Ja? Also wir müssen das jetzt noch offen halten. Behalten Sie das mal im Hinterkopf, vielleicht auch für Ihr Essay, dass Sie mal schauen, welche Probleme ergeben sich. Also hier sehe ich jetzt auch noch ein interessantes Thema für Essay oder Untergliederungspunkt. Wie sieht es denn aus mit dieser Substitution? Ne? Das ist ja eine Substitution, die gleichzeitig Konstitution implizieren soll. Schauen Sie also zu Hause ruhig nochmal hier zu diesem nächsten. Jetzt geht sie dieses Beispiel noch ein bisschen weiter mit diesem Animal, das jetzt da ersetzt wird. Wir werden da noch ein bisschen die nächste Sitzung noch ein bisschen weiterlesen, weil es so spannend ist. Und dann müssen wir uns aber ganz zum Schluss noch mit dem Reply von Eric Olson auf dieses Buch von 1997 oder von 1999, glaube ich, war es von Baker beziehen. Also was sagt jetzt noch Olson auf Baker dazu? Ansonsten wünsche ich Ihnen noch ein schönes Wochenende und reichen Sie gerne auch Ihre Essays ein, wenn Sie wollen. Jetzt schon oder in der Woche. Und da gerade noch fragen, wer die Sprechstunde besuchen möchte, wer Interesse hat zur Vorbesprechung, gar niemand. Also überlegen Sie es mal, ich bin jetzt noch ein bisschen da in Raum M214. Ich biete heute Sprechstunde an zur Vorbereitung der nächsten Essays. Dann bis zur nächsten Sitzung.